Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Mit diesem Wort für das Neujahrsfest möchte ich Sie herzlich grüßen und vielen herzlichen Dank für diesen wunderschönen Auftakt. Ein gesegnetes, in Jesus frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen. Und gerade hat jemand beim Hereingehen gesagt, heute kriegt man dauernd den Segen gesagt, aber wir können gar nicht genug kriegen. Das finde ich schön, genau so. Dankbar zurückschauen, das vergangene Jahr zurücklegen in Gottes Hand. Wir können das miteinander tun, indem wir das Lied singen, Nun danket alle Gott. Das ist die Nummer 63 in unserem Liederbuch. 63. Wir dürfen dankbar zurückschauen und wir dürfen auch unsere Bitten im Blick auf das kommende Jahr an unseren Herrn richten. Und ich möchte das heute in unserem Gebet mit Worten eines Gedichtes machen. Wir beten. Gib mir Kraft für einen Tag. Herr, ich bitte nur für diesen, dass mir werde zugewiesen, was ich heute brauchen mag. Jeder Tag hat seine Last, jeder Tag bringt neue Sorgen, und ich weiß nicht, was für morgen du mir, Herr, beschieden hast. Aber eines weiß ich fest, dass mein Gott, der seine Treue täglich mir erwies aufs Neue, sich auch morgen finden lässt. Nun so will ich meine Bahn ohne Sorgen weiterschreiten. Du wirst Schritt um Schritt mich leiten, bis mein letzter Schritt getan. Herr Jesus, danke, dass wir uns so dir anvertrauen dürfen für dieses neue Jahr. Danke, dass du uns jetzt Zeit schenkst, auf dein Wort zu hören. Bitte öffne unsere Herzen und rede du. Amen. Ein einziger Vers, den Sie außerdem noch sehr gut kennen, als Schriftlesung aus 2. Korinther 12, Vers 9. Der Herr sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir singen miteinander das Lied 168. Er geht voran, er hat's verheißen. Alle 7 Strophen. Neujahrstag, Rückblick, vielleicht auch mancher sorgenvoller Ausblick. Aber wir wollen heute Morgen miteinander den Aufblick nehmen. Und zu einem Bibelvers, den Sie gut kennen, aus Jesaja 41, Vers 10. Eigentlich ja ein Wort, das zuerst dem Volk Israel galt. Aber wir sind ja in den Ölbaum Israel eingepflanzt. Und deshalb dürfen wir diese Worte des Propheten auch für uns nehmen. Und ich lese um des Zusammenhangs willen Jesaja 41, Abvers 8. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, meines Geliebten, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Diesem Bibelvers wollen wir heute Morgen entlang gehen. Ein erstes, keine Angst, Gott ist da. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Die Zeit, für die Gott dem Propheten Jesaja schon 150 Jahre vorher das Wort gesagt hatte, war eine böse Zeit in Israel. Wir hatten es jetzt in den letzten Tagen immer wieder, auch bei Pfarrer Lange, Jesaja 11, immer wieder aus dieser Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Wir haben ja Bilder von Kriegen vor Augen, massenhaft. Es war eine böse Zeit, viel Grund zur Angst in Israel. Israel unter dem Gericht Gottes, heimatlos, vertrieben, entrechtet, schutzlos. Eben in der Gefangenschaft. Und das Schlimmste, Israel musste sich sagen, dieses Gericht Gottes erleiden wir zu Recht. Gott straft uns zu Recht. Ich weiß nicht, ob Sie manchmal auch denken, wie lange sich Gott das wohl mit uns Deutschen noch gefallen lässt. Und nun hat Gott 150 Jahre vorher seinem Propheten Jesaja eine Trostbotschaft für sein Volk gegeben. Jesaja 40 und die folgenden Kapitel sind ja diese Trostbotschaft. Tröstet mein Volk. Eine Botschaft, die sagt, die Nacht in Babel neigt sich ihrem Ende zu. Es gibt einen Neuanfang. Gott wird einen kommenden Herrscher schicken, der die Wende bringt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es manchen von Ihnen auch so, dass Sie diese Kapitel ab Jesaja 40 besonders lieben. Darf ich gerade mal fragen, gibt es bei Ihnen Leute, die das sagen, dass Sie diese Kapitel besonders lieben? Die Nacht geht zu Ende und ein Ausleger hat einmal geschrieben, die Sprache dieser Verse ist voll überragender Schönheit. Jedes Wort atmet innige Liebe. Mit einer sanften Stimme, mit einem liebevollen Unterton spricht Gott mit seinem Volk im Exil. Fürchte dich nicht. Mit dir ist Gott. Inmitten des gärenden Völkermeers sieht Gott in Treue nach seinem Volk. Er hat nämlich einen Treuebund mit ihnen geschlossen. Wie hieß das doch gerade? Israel, Gottes Streiter. Aber auch Jakob, Betrüger. Ich erwähle dich und ich verwerfe dich nicht. Mag sein, dass jemand von uns sagt, genau diesen einen Satz brauche ich heute Morgen. Dass Gott zu mir sagt, ich erwähle dich, ich verwerfe dich nicht. Israel ist Jahwes Knecht, schreibt dieser Ausleger, und zwar Kraft einer Tat pur lauterer Gnade. Pur lautere Gnade. So spricht Gott mit seinem Knecht. Und er sagt in diesen Versen, Vers 10 bis 13, bis 14 in Kapitel 41, dreimal, fürchte dich nicht. Es gibt massenhaft Grund, sich zu fürchten, und ich vermute, dass jeder von uns an irgendeiner Stelle Angst hat. USA, Ukraine, Nahe Osten. Politik und Wirtschaft in Deutschland. Die Entwicklung der Kinder. Und die Internetnutzung der Enkel. Die gestörte Beziehung zwischen den Ehepartnern oder zwischen Eltern und Kindern. Oder vielleicht eben auch diese ganz persönliche Angst. Wie geht das weiter mit meiner Gesundheit, mit unseren Finanzen? Und auch eventuell diese Frage, werde ich im Glauben durchhalten? Was mache ich mit meiner Einsamkeit? Und ob wir diese Angst auch kennen, Gott muss eigentlich gegen mich sein? Gerade so, wenn man am Ende eines Jahres ein Stück Bilanz zieht und sich überlegt, was ist da denn alles schiefgelaufen? Was habe ich denn alles versäumt? An wie vielen Stellen war ich meinem Gott untreu? Wo war ich feige? Wo war ich lau? Wo habe ich seine Güte vergessen? Wo habe ich ihm misstraut und seine Führung schlecht gefunden? Wo war ich ungehorsam? Man kann sich so viele Fragen stellen und auf so viele Fragen muss man antworten. Ich habe Gott Unehre gemacht. Muss er nicht gegen mich sein? So wie Israel es verdient hatte, dass Gott gegen sie war. Viel berechtigter Grund zur Angst. Aber noch mehr Grund, sich nicht zu fürchten. Wo andere zittern, brauchen sich Gottes Leute nicht zu fürchten. Wo andere Leute zittern, brauchen sich Gottes Leute nicht zu fürchten. Gott ist mit mir. Obwohl er 1000 Gründe hätte, mich abzulehnen. Gott spricht uns diesen Bund auch zu. Ich bin mit dir. Mit dir ist Gott. Es gibt Vergebung, es gibt einen neuen Anfang. Mit dir ist Gott. Ich darf all das ablegen an seinem Kreuz, was mich bedrückt. Gott ist mit mir. Mit, das heißt eigentlich, er begleitet mich. Er begleitet mich jeden Tag. Mit, das heißt auch, er steht mir bei. Gott ist mit mir. Jemand erzählt, bis vor kurzem hatte ich viele Schwierigkeiten. Warum griff Gott nicht ein? Ich sah keine Möglichkeit, so zu leben und war ganz am Ende mit mir. Auch am Abend gingen die Gedanken immer rund in meinem Kopf. Mit einem Mal wusste ich, es muss Schluss sein. Ich griff nach meiner Bibel, schlug auf und las, mit dir ist Gott. Dieser Vers war mir natürlich bekannt, so wie Ihnen sicher allen auch. Aber ich hatte ihn immer mit Betonung auf dem letzten Wort gelesen, mit dir ist Gott. Gott ist mit dir. Nun hörte ich es anders. Mit dir ist Gott. Mit mir ist Gott. Das machte mich reich. Und nun habe ich Ihnen diesen so sehr bekannten Vers aus Psalm 23 an die Wand geworfen und wir könnten ihn doch einmal miteinander sprechen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bist bei mir. Auch im dunklen Tal. Er verlässt mich nicht. Mit mir ist Gott an jedem neuen Tag in diesem neuen Jahr. Fürchte dich nicht. Wir singen jetzt zwischendurch von dem Lied 137, Wie soll ich dich empfangen? Die Strophe 6. 137, Strophe 6. Er steht all hier. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Zweitens, schau nicht ängstlich umher. Gott ist Gott. Weiche nicht, so übersetzt das Luther, denn ich bin dein Gott. Man kann ja sehr verschieden reagieren bei Angst. Mir fällt da immer wieder ein, was ich beobachte am Futterhaus der Vögelchen. Die sitzen dann da, gucken völlig hektisch in alle Himmelsrichtungen, schauen ängstlich umher, ob da nicht irgendeiner kommt und ihnen irgendwas tut, ganz in Spannung. Ich weiß nicht, wie sie reagieren bei Angst, ob wir panisch werden, ob wir innerlich diese Hab-Acht-Stellung einnehmen, ob wir vielleicht aber auch die Vogel-Strauß-Politik betreiben, Kopf in den Sand, was ich nicht weiß, das macht mir auch keine Angst. Ob wir uns absichern durch möglichst viele Versicherungen, ob wir uns vielleicht auch selber beruhigen und sagen, wird schon nicht so schlimm werden, Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Und was man sich da so für auch dumme Sprüche sagen kann. Oder wir machen es vielleicht auch so wie jene Schafherde, wenn sie den hier sehen. Ein Wolf. Und sie fliehen. Sie weichen. Sie laufen weg. Schau dich nicht ängstlich um. Sieh nicht angstvoll nach Hilfe. Jetzt könnte man ja denken, weiche nicht, das ist ein Befehl. Weiche nicht, bleib standhaft. Man könnte auch vermuten, es ist ein Appell. Sei mutig. Reiß dich zusammen, Haltung bewahren. Weit gefehlt. So sagt das unser Gott nicht zu uns, sondern er sagt, weiche nicht, ich bin dein Gott. Schau mich an. Du musst dich nicht sorgenvoll nach einem anderen Helfer umschauen. Ich bin dein Gott. Elohim. Elohim, das ist der starke Gott, der allmächtige Gott, der ewige Gott. Ich bin Gott. Siegfried Kettling hat einmal darauf hingewiesen, dass das deutsche Wort Gott mit dem Wort anrufen zusammenhängt. Gott ist der, den ich anrufen darf, zu dem ich schreien darf. Ich bin dein Gott. Da war einer, in der Bibel noch mehr, aber der eine ist uns gut bekannt. Den kennen Sie wahrscheinlich, diesen Abraham. Der war drauf und dran, zu weichen, aufzugeben, zu resignieren. Er war alt geworden. Und wie viele Jahre musste er schon warten, dass Gott die Verheißung eines Sohnes erfüllt. Und nichts geschah. Und es war doch klar, Tag für Tag wird man älter, gell? Und die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer. Und es wird immer schwieriger. Bin ich vergeblich aufgebrochen? Umsonst? Kennen Sie diese Frage? Umsonst? Habe ich mich da umsonst investiert? Habe mich mein Vertrauen umsonst investiert? Eigentlich ist dieses Wort umsonst ein ganz schreckliches Wort. Abraham schaut sich ängstlich umher, weil er die Angst hat, er könnte bei Gott der Verlierer sein. Eliezer wird mich beerben. Es gibt ja noch einen. Na klar, mein Hauptknecht. Er schaut nach einem menschlichen Ausweg. Und dann begegnet ihm Gott und sagt, fürchte dich nicht. Und das Wort, das da steht, könnte man auch übersetzen mit, werde nicht kurzatmig. Werde nicht kurzatmig. Abraham, weiche nicht. Weiche nicht vom Vertrauen zu Gott. Aus Angst, dass er sein Wort nicht hält. Darf ich den Satz nochmal sagen? Weiche nicht vom Vertrauen zu Gott aus Angst, dass er sein Wort nicht hält. Ich bin dein Gott. Helmut Frey schreibt, in diesem einen Wort ist alles zusammengefasst. Wenn Sie es heute Morgen so hören könnten, dass Gott zu Ihnen sagt, ich bin dein Gott. Natürlich auch der Gott von allen, die hier an Jesus glauben, aber ganz persönlich, ich bin dein Gott. Ich darf sein Eigentum sein. Er ist mein Gott. Und noch eine dritte Überschrift. Gott stärkt, Gott hilft, Gott hält. Dreimal sagt Gott hier, ich. Und größer als das, was uns bedrängt, ist sein Ich. Größer als unsere Sorge, größer als unsere Schwachheit, größer als unsere Zukunftsangst. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen vielleicht das kleine Büchlein von Spurgeon kennen, Kleinode göttlicher Verheißung. Falls Sie es nicht kennen, empfehle ich es Ihnen, dass Sie es kaufen. Eine tolle Zusatznahrung, geistliche Zusatznahrung zum Bibellesen. Und er hat über alle drei Sätze geschrieben. Und ich zitiere manches von dem, was er geschrieben hat. Ich stärke dich. Ich mache dich stark und fest. Wir brauchen Stärke, um Gott zu dienen. Und wir brauchen Stärke, wenn wir leiden müssen. Und dann schreibt er so schön, wir entdecken, dass unsere Stärke geringer ist als gedacht und als nötig. Dass unsere Stärke geringer ist als gedacht und als es nötig wäre. Und dennoch müssen wir nicht entmutigt sein. Denn unser Gott hat versprochen, ich gebe dir das, was du brauchst an Stärke. Ich darf mich darauf stützen, dass er sagt, ich stärke dich. Er verspricht das. Und es heißt in der Bibel ja sogar immer wieder, dass unser Gott selber die Stärke ist. Christus in mir ist meine Stärke. Christus in mir ist meine Stärke. Wir meinen manchmal, es muss durch Heer und Kraft geschehen. Und Gott sagt, nicht Heer, nicht Kraft, sondern mein Geist. Er gibt dir die Stärke. Er ist die Stärke in dir. Keiner kann sagen, wie viel Kraft Gott einem Menschen geben kann, wenn es nötig ist. Und ich glaube, dass viele von uns diese Erfahrung auch schon gemacht haben. Wenn Gottes Kraft kommt, dann ist unsere menschliche Schwachheit nicht mehr das letzte Problem, nicht mehr das eigentliche Hindernis. Wenn seine Kraft zu uns kommt. Vielleicht haben Sie auch Rückblick gehalten und gemerkt, im letzten Jahr waren manche besonders herausfordernde Zeiten. Arbeitsfülle, Leid, Leiden, wie auch immer. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie jetzt im Rückblick sagen, merkwürdig, ich bin durchgekommen. Die Kraft hat gereicht von Tag zu Tag. Wenn man sich das immer im Voraus vorstellt, dann denkt man, es kann nie gehen. Und im Rückblick, wenn man dann erleben darf und sehen darf, Jesus hat die Kraft geschenkt. Nicht so, jetzt kann ich von dieser Megakraft heute, nehme ich ein Stückchen, sondern das, die Kraft, die ich heute brauche, für heute. Kraft, die uns die Stärke gibt, in Gefahren nicht ausrasten und austicken zu müssen. Verluste tragen zu können, in Verleumdung nicht untergehen zu müssen und in Krankheit geduldig sein zu können. Spurgeon sagt das so: Die Wahrheit ist, dass Gott uns unerwartete Kraft gibt, wenn außergewöhnliche Prüfungen über uns kommen. Und dann schreibt er auch: Meine Schwachheit lässt mich zurückbeben, aber Gottes Verheißung macht mich tapfer. Meine Schwachheit lässt mich vielleicht wirklich zurückbeben, aber Gottes Verheißung darf mich tapfer machen. Axel Kühner erzählt von einem Weihnachtsfest im Jahr 1945. Da war er noch ein kleiner Bub. Die Mutter war unter einem großen Schatten. Sie wusste nämlich nicht, was mit dem Ehemann war. Er war in russischer Gefangenschaft. Und nun schreibt Kühner: Es wird Heiligabend. Die Spannung in den Kinderherzen erreicht ihren Höhepunkt, obwohl die ja sozusagen nichts hatten, gell? Aufgeregt rennen wir durch die Wohnung. Es klingelt. Der Postbote bringt einige Briefe. Mutter setzt sich an den Tisch und beginnt zu lesen. Wir springen davon, lachen und singen, toben und balken. Als wir in die Küche kommen, bleiben wir erschrocken stehen und verstummen. Mutter sitzt über einen Brief gebeugt, der in ihren Händen zittert und weint. Die Tränen laufen auf den Brief hinab. Mühsam gelingt die Erklärung. Es war ein Kriegskamerad, der geschrieben hatte, dass der Vater im Oktober im Gefangenenlager verstorben war. Obwohl das ganze Ausmaß der Schreckensnachricht nicht in unsere Kinderherzen eindringen kann, spüren wir, dass etwas zerbricht. Wir drücken uns an die Mutter. Traurigkeit erfüllt den Raum. Die Tränen mischen sich. Lange finden sich keine Worte, es ist totenstill. Mitten hinein in die stumme Verzweiflung dringt meine kindlich besorgte Frage: Mutti, fällt Weihnachten jetzt aus? Meine Mutter stutzt, gibt sich einen Ruck, nimmt mich in die Arme und sagt: Nein, jetzt feiern wir erst recht Weihnachten. Aber das ist genau diese Kraft, von der wir gerade sprechen. Das ist nicht die Kraft, die man in sich selber hat. Das ist die Kraft, die geschenkt wird. Dann, wenn es nötig ist, nicht vorher. Deshalb möchte ich gerne nochmal diesen so gut bekannten Vers 2. Korinther 12 an dieser Stelle einfügen. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Lesen Sie es mal nochmal mit mir zusammen. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Gott schichtet Liebesbeweis auf Liebesbeweis. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Übrigens in diesen Versen, vielleicht lesen Sie sie heute Nachmittag mal nochmal, Jesaja 41 von Vers 8 bis 14, da kommt dreimal, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und ich finde das so großartig, dass Gott das seinem Volk nicht nur einmal sagt, dreimal. Wir sind doch manchmal so dumm, wir sind doch manchmal so vergesslich. Wir brauchen es manchmal nicht nur einmal am Tag, dass er uns sagt, du, ich helfe dir doch. Wir verzagten Menschen brauchen Vergewisserung unseres Glaubens. In Vers 14 heißt es, fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israel, ich helfe dir. Und einer hat übersetzt, du winzige Made. Verachtet. Klein. Ich helfe dir, das heißt nicht, dass Gott den Kleinen groß macht. Er hilft, aber er lässt dem Kleinen sein Kleinsein. Und dann sagt er zu dem Kleinen, ich helfe dir. Gib dem Kleinsein eine neue Würde. Manchmal schickt Gott uns äußere, menschliche Helfer. Schön. Aber wenn wir keine haben, und das sagt jetzt auch wieder Spurgeon, wenn kein menschlicher Beistand da ist, will er selber an unserer Seite sein und das ist noch besser. Man findet ja ganz viele Bibelstellen zum Thema Gottes Hilfe. Seine Hilfe kommt rechtzeitig. So finden wir es in Hebräer 4, Vers 16. Rechtzeitig. Er kommt nicht zu spät. Seine Hilfe ist ganz nahe in der Not. Und Spurgeon gebraucht da das Bild, ein Anker, den der Steuermann zu Hause gelassen hat, beim Sturm hilft ihm nicht. Gottes Hilfe ist ganz nahe. Seine Hilfe ist auch ganz weise. Wir wollen manchmal einem anderen Menschen helfen, aber wir wissen gar nicht recht, wie man helfen kann und wo die Hilfe wirklich ist. Und manchmal ist unsere Hilfe geradezu kontraproduktiv. Aber Gott weiß und er kann weise helfen. Und seine Hilfe ist auch wirksam. Unsere menschliche Hilfe ist oft so schwach. Da war dieser König Asa, ein frommer, gottesfürchtiger König im Alten Testament. Und eines Tages kam der Feind. Und das feindliche Heer war viel, viel größer als das Heer in Israel. Und dann betet dieser Asa, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Du bist unser Gott. Gegen dich vermag kein Mensch etwas. Hilf uns, Herr, unser Gott, auch wenn die Feinde doppelt so groß sind und noch mehr. Und der Feind muss fliehen. Und vielleicht denken Sie heute auch noch mal konkret über die Frage nach, wo brauche ich denn zurzeit konkret Hilfe? Jetzt singen wir noch mal, und zwar vom Lied, haben wir gestern Abend auch schon gesungen, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, 378. Wir singen die Strophe 1 und die Strophe 3. 378, 1 und 3. Gott stärkt, Gott hilft, Gott hält. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das Wort Halt kommt im Deutschen von der Tierhaltung. Ein Hirte hält sich Schafe. Er hält sie zusammen. Er bietet ihnen Rückhalt. Und jemand schreibt, der letzte und wichtigste Halt für Schafe ist der Hirte. Der wichtigste Halt für die Schafe ist der Hirte. Er ist der Halter und sie halten sich an ihn. Und unser Rückhalt ist unser Herr. Es kann Zeiten geben, da fürchten wir uns, dass wir fallen, dass wir nicht festhalten können, dass wir untergehen in Anforderungen, in Überforderung, in Versuchung oder auch in Glaubensanfechtung. Und Gott sagt, ja, ich halte dich. Ich halte dich, wenn du angegriffen wirst. Er hält uns mit seiner rechten Hand. Vielleicht haben Sie vom Sonntag die rechte Hand noch im Ohr, die da waren. Jesus, der seine rechte Hand zur Rechten des Vaters thront, die rechte, die Seite der Macht, der Wirksamkeit. Und bei den meisten Leuten ist ja auch die rechte Hand die geschickte Hand. Ich halte dich mit meiner rechten Hand. Er hält uns fest. Und diese rechte Hand, die uns festhält, ist seine durchgrabene Hand. Das ist die Hand seiner Gerechtigkeit, die uns hält. Nicht unsere Selbstgerechtigkeit kann uns an Gott festhalten, sondern der Herr Jesus hält uns mit der rechten Hand seiner Gerechtigkeit. Dann kann das sein, dass meine Hand schwach wird. Aber das ist ja eigentlich nicht schlimm, gell? Selbst wenn die Hand nicht festhalten kann, wenn die andere festhält, das reicht. Wenn sie die Hand eines Kindes festhalten, und selbst wenn das Kind halbwegs loslässt, aber sie halten fest, dann ist das Kind gehalten. Und so sind wir gehalten durch die rechte Hand der Gerechtigkeit Jesu. Martin Luther sagt einmal, was Gott hält, das hält. Was Gott hält, das hält. Seine rechte Hand ist ausgestreckt an diesem Kreuz, um mich zu halten und zu erhalten, und zwar bis in die Ewigkeit hinein. Und das gilt, und das ist nur noch ein Zitat von Peter Hane, wer sich an Gott hält, der ist gehalten. Und ich sage nochmal, selbst wenn wir in Situationen kommen könnten, wo wir uns nicht mehr festhalten können, wird er uns nicht loslassen. Er hält uns fest. Gott hält dich fest. Ich will dich nicht verlassen. Ich lasse dich nicht fallen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen. Wir singen noch die Strophe 4 von unserem schönen Lied 378. Wir beten. Herr Jesus, hab so von Herzen Dank für diese Zusagen, die du uns schenkst, für dieses Jahr, das völlig unbekannt vor uns liegt. Du weißt, wo Menschen in Angst sind. Sprich's ihnen doch bitte ganz persönlich zu, dass du da bist. Wir bitten dich von Herzen für die, die um ihr Leben fürchten müssen, für die, die in den Krisen und Kriegsgebieten unserer Welt sind, für die, die Angst haben, auch um liebe Menschen. Wir bitten dich um diesen Trost, dass du mit ihnen bist, dass sie das erfahren und erfassen. Herr, wir bitten dich für die, die denken, unterzugehen, die fallen. Und lass sie wissen, dass du der Halt bist. Wir bitten dich für Menschen, die krank sind und auch für Menschen, die an den Toren der Ewigkeit sind, dass du ihren Blick auf dich lenkst und dass sie wissen, du bringst sie hinüber. Wir bitten dich aber auch für die Starken, die in sich selber stark sind und meinen, die Dinge im Griff zu haben. Herr, erbarme dich, dass sie dich, den allmächtigen Gott, erkennen. Geh unseren Regierenden nach in unserem Land und in dieser ganzen Welt. Rede mit denen, die die Gesetze erlassen. Sei du auch bei denen, die für Ordnung sorgen. Herr, dass sie nach deinen Regeln fragen. Wir bitten dich für unsere verfolgten Geschwister. Und Herr, wir bitten dich auch immer wieder für dein Volk Israel, dass sie dich, ihren Messias, erkennen und haben wollen. Und hab Dank, dass wir alles, was uns bewegt, dir auch miteinander bringen dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, laden Sie sehr gerne für heute Abend ein. Da ist Neujahrskonzert um 19 Uhr. Sie dürfen sich gerne vorne am Ausgang auch noch ein persönliches Jahreslos ziehen. Wir haben die Kärtchen wieder, auch für unsere auswärtigen Gäste. Dann ist wichtig zu sagen, dass am nächsten Sonntag kein Gottesdienst ist, weil ja am Montag, dem 6. Januar, unser Freundestreffen in Böblingen ist. Das kann man entweder live dort erleben, man kann den Livestream hier miterleben oder auch zu Hause gucken. Dann müssten Sie sich nur so einen Flyer mitnehmen, damit Sie den Zugang haben. Dann bitten wir um den Segen. Gibt es nachher noch ein Nachspiel? Sehr schön. Ja, wer kann, möge doch zum Segen aufstehen. Und dann setzen wir uns nochmal zum Nachspiel. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.